Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie nach 14 Tagen auch wieder alle da sind. Letzte Woche fiel es ja leider Gottes aus. Heute findet es statt, das ist die erste positive Nachricht. Zweitens, der Referent ist auch da und freut sich auf Sie. Das ist die noch positivere Nachricht. Es ist ein schöner Tag heute. Man sieht fast noch, dass es hell bleibt bis 17.30 Uhr. Also es wird langsam Frühling. Insofern freuen wir uns auch auf deinen Vortrag, Dirk. Wir sehen das Thema. Der Kollege Professor Dr. Oeselmann kommt von der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Ich muss mich eben noch mal rückversichern, dass es eine Hochschule ist. Nicht so wie wir noch eine Fachhochschule, aber letztendlich unterscheiden die sich ja nicht nur durch dieses Fach. Dirk, darf ich dich bitten, hier hochzukommen und uns deinen Vortrag zu halten.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Ich kenne zwar Erfurt schon von verschiedenen Besuchen, aber hier in diesem Audimax hier in der Fachhochschule war ich noch nicht. Ich freue mich auch mit Ronald Lutz, den ich schon auch seit Jahren, uns verbindet die Paulo Freire Kooperation, uns verbindet viele verschiedene Ansätze, mit denen wir auch versuchen, im Rahmen der sozialen Arbeit immer wieder auch gute Impulse zu geben. Ja, ich werde zwei, drei Sätze zu meiner Person sagen. Professor in Freiburg an der Evangelischen Hochschule dort, auch im Bereich soziale Arbeit, aber auch Gemeindepädagogik. Ich bin sehr geprägt worden von 17 Jahren Brasilien. Ich habe also gleich nach meinem Studium hier in Deutschland habe ich ein Stipendium für ein Masterstudium gekriegt und das hat mich dann nach Brasilien geschickt und das war eigentlich nur geplant für 2 Jahre. Und dann, wie das so manchmal ist im Leben, aus den 2 Jahren wurden 17 Jahre. Und dann irgendwann sind wir mit Familie, Kind, Kegel, wird man hier sagen, dort wird man sagen und Papagei sagen, in Brasilien wieder zurück hier nach Deutschland. Und ich bin im Bereich der Fachhochschulen, der evangelischen Hochschulen, Fachhochschulen für internationale Programme zuständig gewesen, Konzeption und da eben auch diese Frage des globalen Lernens im Bereich der sozialen Arbeit. Das heißt also, ich habe mich da konzeptionell sehr, sehr stark mit beschäftigt. Was heißt das eigentlich in der Ausbildung der sozialen Arbeit mit dieser internationalen Perspektive eben zu arbeiten, das auch zu vertiefen. In Brasilien habe ich 7 Jahre lang in Slums gearbeitet, ein Projekt, ein Selbsthilfeprojekt von Slums mit begleiten dürfen. Das war, von dem zehre ich auch, das hat mich ganz stark eben auch beeinflusst in meinem Werdegang. Und dann habe ich darüber promoviert und bin dann in den Bereich der Hochschulausbildung gegangen in Brasilien. Habe dort also auch im Bereich soziale Arbeit, aber auch in anderen Fakultäten eben als Professor gearbeitet. 2004 bin ich dann zurück, erst in Münster und dann seit 2008 hier in Freiburg, vielmehr da in Freiburg. Schön hier zu sein, eine wundervolle Stadt. Ich genieße es hier, auch von der Größe her ist das genau eigentlich mein Kaliber. Ich habe 7 Jahre in São Paulo gelebt, 20 Millionen Einwohner, das hältst du nicht aus, ehrlich. Das ist tolle Menschen, ganz super, aber das war schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das Thema hier, globales Lernen, Befreiungspädagogik. Wie sind da Schnittbereiche beziehungsweise Befreiungspädagogik ist etwas aus den 60er Jahren, wo gerade dieser politische Aufbruch, wo auch diese politische Emanzipation großgeschrieben wurde, nicht nur hier in Westeuropa oder in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, sondern auch in Lateinamerika, die sehr, sehr stark geprägt worden sind von den Militärdiktaturen, von einem sehr restriktiven, autoritären Regime. Und dort hat sich etwas Befreiendes, sowohl die Befreiungstheologie als auch die Befreiungspädagogik, und zwar die auch ganz eng miteinander verwoben waren. Paulo Freire ist mehr oder weniger für mich nicht nur für die Pädagogik, für den Bildungsbereich, sondern für die soziale Arbeit, Sozialpädagogik, für diese sozialen Bewegungen, die von unten herkommen, eben die Referenz. Paulo Freire, den werden Sie gleich auch nochmal hier in Bild sehen, von dem habe ich mehrere Zitate. Wir haben dann, als ich hier in Deutschland war, auch die Werke von ihm wieder ins Deutsche, noch teilweise ins Deutsche übersetzt. Die sind dann wieder zugänglich gewesen und da habe ich mich auch natürlich näher mit seinen Werken beschäftigt, weil ich sie übersetzt habe. Ja, aber es war auch ungeheuer impulsgebend und so. Und dieses, das nehme ich mir für heute Abend auch vor. Ich hoffe, dass Sie auch wirklich etwas mitnehmen können, von dem kleine Impulse zum Denken, zum Nachdenken, wo Sie vielleicht auch weiter die Weltgestaltung oder die gesellschaftliche Gestaltung, die wir hier alle irgendwie auch im Herzen haben, aber auch professionell begleiten, dass wir da vielleicht auch ein wenig weiterkommen mit diesen Inspirationen aus der Befreiungspädagogik in Bezug auf einen globalen Horizont, in Bezug auf Bildungsarbeit, Lernarbeit. Das kann man sehr breit verstehen, nicht nur auf Schule oder formale Zusammenhänge, sondern eben halt auch sehr breit für alle eigentlich gesellschaftsgestaltende Bewegungen, die wir haben. Ich fange mal an hier mit ein paar Beispielen, die versuchen, das Ganze auch sehr, sehr stark im Alltag zu verorten. Ich habe 3 Kinder und ja, das hat alles viel mit meinen Kindern zu tun. Das ist manchmal so, die erziehen oder die bilden einen mehr als alles andere. Und das erste Beispiel ist von meiner Tochter, nee, meines Sohnes, genau, da war eine Schülerin und auf einmal fehlte sie. Was ist geschehen? Ja, irgendwie gehörte die nicht mehr dazu, war der Kommentar. Mobbing? Ist das ein Thema von globalem Lernen? Ist das ein Thema, wo sich auch Befreiungspädagogik in irgendeiner Weise mit beschäftigt? Ich werde diese Beispiele im Verlaufe des Vortrags immer wieder aufnehmen und versuchen, das durchzubuchstabieren, die jeweiligen Schritte bzw. die jeweiligen Perspektiven, die ich von der Befreiungspädagogik aufnehme und auf diese Beispiele übertragen. Das zweite Beispiel auch von meiner Tochter, die vor 2 Wochen bei der Demo war, vor 2,5 Wochen. Sie haben bestimmt davon gehört, dass die Greta Thunberg, die ja auch in Davos gesprochen hat, die in Katowice bei der Klimakonferenz gesprochen hat, und sie hat das sehr provokativ gesagt und sie hat das sehr aufrüttelnd gesagt und sie hat das sehr bewusst auch so aufrüttelnd gesagt. Ich will, dass ihr Angst haben sollt. Ihr sollt die Angst spüren, die ich jeden Tag spüre. Da steckt ganz viel dahinter, zu sagen, es ist eine Dringlichkeit da, diese Welt anders zu gestalten. Wir müssen Zukunft für die nachfolgenden Generationen. Ich hier bin auch mitverantwortlich für ihre Zukunft. Das ist ganz, ganz entscheidend und sie hat das auf den Punkt gebracht. Sie hat das emotional zwar sehr stark gesagt, aber daraus ist ganz viel entstanden und auch Demonstrationen, Schülerstreiks. Ich weiß nicht, ob das hier auch in Erfurt stattgefunden hat. In Freiburg war es 3.500 Schülerinnen und Schüler und so, die sich auf einmal ganz unwohl fühlten und nicht mehr zur Schule gehen konnten und frische Luft brauchten im Zentrum von Freiburg und zufällig Plakate mit hatten. Wie das weitergeht, wissen wir nicht, aber es ist ganz viel ausgelöst worden und vor allem auch bei meiner Tochter, die wirklich da auch sich nochmal sehr stark Gedanken gemacht hat, was ist jetzt eigentlich wichtiger, die formale Schule oder wo lerne ich eigentlich mehr, was heißt es eigentlich für das Leben zu lernen? Ihre Antwort war ziemlich klar. Das ist die formale Schule, die die Rektoren natürlich einfordern mussten, rechtlich gesehen. Aber meine Tochter gesagt hat, ich glaube, das Wirkliche, was wir lernen können oder was wichtig ist, was dringlich ist, das findet an diesem Freitag im Zentrum von Freiburg statt. Meine andere Tochter, ich habe 3, meine andere Tochter hatte vor einigen Jahren, saßen da auf einmal 3 neue Schüler in der Klasse. Syrien, Afghanistan, wir wissen alle, was dahinter steht. Sie sagte, zu Anfang waren die komisch, ich konnte mich überhaupt nicht mit denen unterhalten. Die waren immer irgendwie abseits und so. Jetzt sind sie einfach dabei. Was steht denn dahinter? Was steckt dahinter? Habt ihr irgendwas mit denen mal anderes gesprochen als übers Wetter? Oder Hausaufgaben? Oder was morgen oder übermorgen sein soll? Nö. Es wurde auch in keiner Weise irgendwie irgendwo in der Schule thematisiert, was eigentlich dahinter stand. Was mit Menschen, die hier auf einmal in Deutschland ankommen, passiert. Diese drei Beispiele, Mobbing, Ausgrenzung, sagen wir mal, Klima und Flucht, diese drei Beispiele werde ich auch weiter verfolgen in den drei Schritten und immer wieder zu kurzen Kommentaren kommen. Hier ist er, der Paulo Freire. Ich muss Ihnen ja sagen, ich habe den mal live gesehen. Der ist zwar 1997 gestorben. 98 ist er gestorben, genau. Der war mal Bildungsreferent, also für Schule, Schulreferent wird man hier sagen, für ganz São Paulo, für diesen Riesenmoloch, war er mal zuständig, 1989 bis 91, und ich war da in der Zeit in São Paulo, und wir haben so Erwachsenenbildungsinitiativen gehabt, Gruppen, wo alphabetisieren Erwachsenen aus den Slums, mit denen wir auch gearbeitet haben, wo die Erwachsenen sich alphabetisiert haben. Und da war mal eine Weiterbildung und da war er auch. Und er war damals schon bekannt, so ein bisschen so Ikone, wollte es aber nie sein. Und da habe ich ihn in einer Sporthalle, da waren so 5.000, 6.000 Leute, war er da vorne, ganz klein. Aber er war es. Das ist er im Foto doch deutlich klarer. Was interessant sind diese Zitate. Er ist eigentlich, das Interessante ist, dass er ganz tiefgehende Gedanken, die für uns in der Pädagogik, in der Wissenschaft auch von großer Bedeutung sind, mit Poesie, mit Leidenschaft, mit Gefühl, mit solchen Dingen verbindet, wodurch er sehr, sehr stark auch sehr an die Menschen ansprechen konnte. Und zwar nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene. Wir sind Wissenschaftler, sondern als Menschen ansprechen konnte und dadurch, glaube ich, in der Pädagogik auch so viel auslösen konnte. Das habe ich immer wieder auch gemerkt, als ich das hier auch übersetzen musste, nicht durfte. Und er redet hier von Traum. Er redet von Kettenbruch mit den Ketten, mit Ordnungen. Wir würden es vielleicht auch als Systeme bezeichnen. Und er sagt, das befreiende Moment dabei ist, wenn wir von der Unmenschlichkeit zur Menschlichkeit kommen. Also er kommt sehr, sehr stark auch zu dem, er sagt nicht, es muss jetzt ein Mindestlohn auf so und so viel Euro erhöht werden, sondern er hat das eher so von diesem Grundansatz, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein, was heißt es, mitmenschlich zu handeln und solche Dinge. Was ganz wichtig bei dieser Befreiungspädagogik, und ich beziehe mich jetzt, es gibt sicherlich noch ganz viele andere Autoren und Autoren, ganz viele andere Aspekte. Ich werde mich heute konzentrieren auf das, was für mich bedeutsam ist dabei. Hier ist es klar, es hat immer etwas Kritisches. Befreiung ist immer etwas, dass ich das, was ist, in gewisser Weise mich einengt und dass ich daraus herausbrechen muss. Oder dieser Prozess des Herausbrechens, das steckt eigentlich hinter der Befreiung. Dieses, die Ketten, die er hier anspricht. Ja? Darum geht es eigentlich in der Befreiungspädagogik. Die Frage ist, können wir das auf uns heute übertragen? Hat das was hier mit Deutschland zu tun? Hat das was mit Mitteleuropa? Hat das mit eigentlich einem gut gesettelten Ort zu tun? Das möchte ich heute mit Ihnen so ein bisschen besprechen. Der erste Schritt, den ich mit Ihnen machen möchte, ist ein Schritt, wo es eigentlich um es geht immer ums Kritische und hier ums Systemkritische. So, jetzt haben wir es. Und da sind wir ganz deutlich auch bei dieser Frage des globalen Lernens. Hier nochmal die Weltperspektive, globales Lernen. Wie lerne ich in einer Weltgesellschaft, wo alles mit allem zusammenhängen scheint oder auch zusammenhängt? Was für mich eigentlich eine wahnsinnige Komplexität bedeutet, was sich alles sehr schnell bewegt, wo ich gar nicht durchsteige, was ich hier, wenn ich hier was mache, was passiert denn dann in ganz anderen Ländern oder in ganz anderen? Was hat das für Konsequenzen? Wo der Überblick als solches fehlt, immer mehr fehlt und Menschen immer auch mehr und mehr dahingehend zu sagen, was kann ich denn überhaupt tun, was kann ich denn überhaupt machen in einer solchen globalen Welt? Es gibt ganz viele Ansätze und darauf werde ich mich darauf beziehen. Und die Befreiungspädagogik stellt nochmal eine andere Basisfrage danach. Und zwar, ganz viele Ansätze im globalen Lernen gehen eigentlich dahingehend zu sagen, wie können wir uns an Veränderung am besten anpassen? Mit unserer Wissenskonstruktion, mit unseren Bildungssystemen, wie können wir diese Komplexität, wie kommen wir trotzdem handlungsfähig bleiben und sein in dieser Komplexität? Die Befreiungspädagogik würde eine andere Frage stellen, und zwar, wie können wir diese Veränderung gestalten, und zwar nicht anpassen? Ganz wichtig, Paulo Freire hat geredet davon, Bildung ist wichtig, Schulpflicht, wie auch immer, für all diese Dinge. Aber wir müssen fragen, was für eine Bildung? Was für eine Bildung ist eigentlich notwendig? Und er hat das ganz klar unterschieden zwischen zweien. Und zwar, wir können irgendwie, er hat da mal so ein Symbol gemacht, so diese Eierschalen, wo du die Eier reintust, wenn du sie auf dem Markt kaufst, diese Zehnerpackungen oder so. Und er hat gesagt, wir können die Bildung so verstehen, dass wir irgendwie versuchen, selbst wenn wir eckig, kantig oder wie auch immer sind, dass wir in diese vorgefertigten Schalen passen. Diese Schalen sind dann das System, diese Packung ist das System. Und entweder ist es so, dass wir versuchen müssen, uns in diese Packung irgendwie reinzupacken. Ja? Und er hat die Frage gestellt, ist das die Bildung, die wir uns vorstellen? Ist das die Bildung, dass wir uns einfach anpassen? Dass wir einfach so geformt werden, dass es passend ist? Oder geht es um eine Bildung, wo wir als Menschen immer wieder diesen Traum der Mitmenschlichkeit träumen können? Wo wir immer wieder Visionen haben, wie sollte es eigentlich sein? Auf unsere Leidenschaft hören, auf das hören, was uns bewegt, miteinander bewegt. Und zu sagen, wir dürfen diesen Traum, die Welt auch in der Veränderung mitzugestalten und dahin zu gestalten, nicht aufgeben. Globales Lernen insgesamt betrachtet das die komplexen Systeme. Wie gehen wir eigentlich mit komplexen systemischem Wissen um? Es geht um Verantwortung, ja. Es geht um problem-, erfahrungsorientiertes Lernen. Es geht um eigenständige Bearbeitung von kontextuellem Wissen. Wir haben hier zum Beispiel das werde ich ein bisschen schneller jetzt machen. Sie können es nachlesen. Es gibt einen Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung, und zwar auch von der KMK, von der Kultusministerkonferenz herausgegeben. Die haben diesen Dreischnitt erkennen, bewerten, handeln. Auch das ist in der Befreiungstheologie und der Befreiungspädagogik wiederzuerkennen. Die streiten sich jetzt darum, wer hat das eigentlich aufgebracht. Ja, ich denke mir, wir müssen da jetzt nicht um die Autorenschaft ringen. Das ist ein interessanter Dreischritt und der wird auch in diesem Orientierungsrahmen ganz grob mit berücksichtigt. In einer Komplexität, in einer Wissensgesellschaft ist es ganz wichtig, wie beschaffe ich eigentlich Informationen, wie verarbeite ich sie, Erkennen von Vielfalt, und wir müssen analysieren und unterscheiden können. Dann die zweite ist die Bewertungsperspektive, wo es auch durchaus um kritische Reflexion, um Eigenpositionierung geht und letztlich zu sehen, wie können wir da auch in irgendeiner Weise mitmachen. Entwicklungsmaßnahmen wird das genannt. Und die dritte Perspektive ist dann, wie können wir handeln eigentlich? Wie können wir uns verständigen? Wie können wir auch in diesem Wandel fähig werden, diesen mitzugestalten? Aber eigentlich immer noch für mich, wenn ich das durchschaue, es ist sehr interessant und sehr gut gemacht, meines Erachtens. Aber meines Erachtens ist es schon noch mehr auf Richtung Anpassung hin. Ganz wichtig auch Barbara Asbrandt und Annette Scheunpflug, die auch aus dem Bereich der Pädagogik stammen und die diese Konzepte globalen Lernens auch ein bisschen durchbuchstabiert haben und sagt, was sind eigentlich die Anforderungen? Sie haben auf vier verschiedenen Ebenen diese Anforderungen herausgearbeitet. Die Sachdimension in der Hinsicht, was können wir eigentlich wissen, beziehungsweise was machen wir, wenn wir es nicht wissen? Es ist dann die Zeitdimension, wie können wir auch mit Zeit, das bedeutet auch in gewisser Weise mit Sicherheit und Unsicherheit, die Frage der Raumdimension, die natürlich auch gerade im virtuellen Zeitalter eine ganz große Herausforderung ist, wie gehen wir mit Gleichzeitigkeiten um und auch gleichzeitig dann mit Entfernungen und die Sozialdimension Vielfalt und Fremdheit, was ja auch in dieser Ringvorlesung mit in der Headline ist. Das sind sicherlich ganz, ganz zentrale Fragestellungen in der globalen Gesellschaft, in einer Wissensgesellschaft, in einer komplexen Gesellschaft, die wir im Bildungsbereich berücksichtigen müssen. Ich will überhaupt nicht in keinster Weise dagegen reden. Ich will nur sagen, was gibt es an Ansätzen und wie ist letztlich nochmal die Befreiungsperspektive da drauf? Da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Ein ganz wichtiger Schritt in diesem Bereich des globalen Lernens war in den 90er Jahren, dass der Federico Major, der war damals der UNESCO-Generaldirektor, der hat eine Kommission zusammengerufen und die hat mal darüber nachgedacht, wie müsste eigentlich Bildung aussehen im neuen Jahrtausend? Das war ja noch in dieser Wendezeit zum neuen Jahrtausend. 2000 war ja nicht nur ein cooles Silvester wie immer, sondern es war ein neues Millennium, ein neues Jahrtausend ist eingeläutet worden. Und da hat er eine ganz bunte und international zusammengesetzte Kommission eingeläutet und die haben sich darüber Gedanken gemacht. Er selber sagt hier im Vorwort auch, wie wichtig ist es eigentlich, dass alles in einen Lernprozess überläuft. Das heißt, Wissen ist nicht einfach nur gesetzt. Wissen ist nicht einfach nur vorgesetzt, auch hier in der Universität, nicht einfach da. Sondern Wissen muss immer wieder miteinander gelernt werden. Und er betont hier zwei Dinge, die meines Erachtens von ganz zentraler Bedeutung sind. Das ist die Frage, dass es verbunden werden muss, was vorher getrennt war. Und wenn wir mal genau gucken, auch an dieser Fachhochschule, in anderen Hochschulen, Universitäten auch, die Fachbereiche sind sehr vereinzelt für sich. Ich will jetzt hier nicht dieser Fachhochschule zu nahe treten, ich sage es jetzt mal allgemein, dass das so ist. Ja? Jeder Fachbereich ist natürlich für sich der wichtigste, das ist ja ganz klar. Aber das Problem ist vor allem das, dass dieses verbindende Element fehlt. Wenn wir zusammen irgendwie versuchen, Welt zu analysieren, meist verstehen wir uns nicht mal, weil wir jeder in seinem Fachjargon, in seiner Fachsprache redet. Wir können uns nicht mal richtig verstehen meistens. Und darum gehen wir uns auch oftmals auf den Weg. Er sagt, das kann nicht sein. Es muss verbunden werden. Wir müssen uns wieder verstehen. Wir müssen Sprache einüben. Wir müssen das verbinden, was vorher getrennt war. Das Zweite, was ich hier wichtig finde, ist natürlich gerade auch dann sehr, sehr stark von der Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgenommen worden. Das ist diese Langfristigkeit. Das ist die Zukunftsperspektive. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe von der Greta Thunberg. Es ist hier Wir haben eine Verantwortung für die nachkommenden Generationen. Wir können nicht einfach nur so leben und alles rausholen, wie es uns gefällt, sondern gerade diese Zukunftsperspektive ist gesetzt. Die haben dann in diesem Ansatz globalen Lernens vier Säulen, die, mit denen ich sehr stark sympathisiere. Sie haben Learning to Live Together. Da geht es auch wieder genau die Headline dieser Ringvorlesung als wichtigstes Element. Wie können wir eigentlich in diese Verschiedenheit als Reichtum erleben und ein Miteinander darin entwickeln? Learning to know, was heißt es auch Wissen, nicht Wissen? Das ist auch bei der Annette Scheunpflug und der Barbara Asbrandt auch sehr, sehr stark unterstrichen. Was heißt es denn? Wir können nicht alles wissen. Und wie gehen wir damit um, wenn wir Dinge nicht wissen? Wie können wir Technologien im Technologiebereich zum Beispiel heute einläuten? Und wir wissen zum Beispiel bei der Kernkraft, es wurde Dinge ausgelöst, wo dann auf einmal gar nicht mehr, das nicht mehr kontrollierbar war. Plastik. Die Plastiksachen vermüllen unsere Weltmeere, vermüllen unsere Umwelt. Ja, weil es einfach ist, aber wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, wie viel Millionen Jahre das braucht, um zersetzt zu werden. Ja, solche Dinge. Learning to do, auch hier wieder die Gestaltungsfähigkeit und in Verantwortlichkeit und learning to be. Und das ist ein interessanter Aspekt, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Learning to be, das heißt also, mich erinnert das an Erich Fromm. Haben oder sein. Kennt das jemand von Ihnen? Ja? Haben oder sein. Der sagt dann einfach, was heißt es, einfach zu sein? Das hört sich so einfach an, aber ja. Was heißt es, zu sein außerhalb von unseren Rollenzuweisungen? Was heißt es, zu sein außer von den Verpflichtungen, den Sachzwängen, die wir haben? Was heißt es, einfach zu sein? Und das sprechen die auch an, dass dem Raum gegeben wird. Wo haben wir das in der Schule, wo wir ein Schulfach Sein haben? Bei mir in der Schule gab es das nicht. Ja? Aber sehr interessant, können Sie sich mal durchgucken. Unten sind auch immer die Hinweise, das ist auch downzuladen im Internet. Der Edgar Morin, der hat da nochmal, der war Teil dieser Kommission und der hat da eigentlich aus seinem globalen Lernen, der hat da fast so eine Epistemologie, eine Erkenntnistheorie draus gemacht. Das heißt also, der Mensch soll sich selber mal erkennen. Das ist für ihn der Kristallisationspunkt des globalen Lernens, dass ich erstmal mich selbst bewusst wahrnehme, was kann ich eigentlich wissen, inwiefern ist mein Wissen von Irrtum und Illusion auch durchsetzt, inwiefern dann die zweite Ebene, ganz wichtig auch, und da merkt man auch schon den Bezug zur Befreiungspädagogik, ganz wichtig hier auch in den Erfahrungen, was sind eigentlich meine Emotionen, worüber empöre ich mich eigentlich? Eine ganz, ganz wichtige Perspektive, das auch klar zu haben, was möchte ich eigentlich verändern? Und in diese Veränderungsgefühl grundlegend auch weiter zu haben und weiter mit sich zu ziehen. Und die Zukunft eben von neuen Visionen, von neuen Lebensentwürfen, Kommunikation über Veränderungsprozesse. Das war einfach mal ein Schnellüberblick über das, was eigentlich so im Bereich globalen Lernens auch verortet sind. Was sind so Ansätze, Ebenen, Dimensionen, wie heute auch globales Lernen sehr stark diskutiert wird? Die Frage, und da komme ich jetzt zu dieser befreiungstheologischen Perspektive, da sind ganz viele Anfragen, die auch heute gestellt werden können, an die Frage, wie wollen wir eigentlich lernen in einem globalen Zeitalter? Die Frage zum Beispiel ist das globale Lernen, wie es hier von der KMK zum Beispiel oder von Wissenschaftlichen in der Pädagogik ist es wirklich eher ein anpassendes Lernen, dass wir wieder handlungsfähig werden innerhalb eines Systems? Ist das was für Etablierte, um eben halt ihre Position auch weiter eben auch beibehalten zu können? Die Frage der Befreiungspädagogik ist sehr stark, wo ist eigentlich der Skandal? Wie nehmen wir Skandale, Skandalon aus dem Griechischen, das, was aufrührt, das, was uns aufmischt, wie nehmen wir das in der Bildung wahr? Wie gehen wir mit so etwas um? Das Skandalon in der Befreiungspädagogik ist immer der Ausgangspunkt, dass ich mich in Bewegung setze, dass ich selber zum Akteur werde. Das muss nach der Befreiungspädagogik sehr bewusst mit in den Bildungsprozess hineingenommen werden. Da kann es bei der Befreiungspädagogik ist das klar, aber auch bei uns können wir uns fragen, Ausbeutung, Ausgrenzung, Einkommensverteilung, Macht, Abhängigkeiten, Klimaschäden, alles das als ein Skandal, als solches, wo wir sagen, wie können wir da die Welt neu umgestalten? Hier nochmal als dritte Anfrage auch nochmal, wo ist der Unterschied eigentlich von Befreiung und Freiheit? Und da ist durchaus mal eine Frage, auch selbst von Paulo Freire schon gestellt worden. Natürlich ist in seiner Vision Freiheit ganz klar und eindeutig verhaftet. Natürlich ist Freiheit da. Aber er sagt, ist es nicht so, dass die Leute, die erstmal die Freiheit als solches in den Mittelpunkt stellen, dass sie erstmals ihren bereits bestehenden Freiraum schützen wollen? Und das ist eine klare Anfrage auch an uns, sagen wir mal, die wir uns auch als Teile einer freien Gesellschaft auch bezeichnen und zuordnen würden. Ja? Er sagt, dass hier wir müssen auf die Freiräume von Menschen, von Lebewesen insgesamt schauen und nicht Freiheit erstmal nur für uns herausnehmen, sondern es geht um dieses Ganzheitliche, es geht um das Übergreifende dabei. Befreiung ist damit eine grundlegende Anfrage auch an systemisch verankerte Formen und Logiken des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das heißt, die Befreiungspädagogik wird immer darauf sehen, wo ist es etwas, was zur Normalität, zu Sachzwängen, zu dem, wie es halt ist, dazugehört. Und wir hinterfragen, ist das vielleicht ein Grund, dass viele draußen sind, dass viele ungerecht behandelt werden? Müssen wir nicht eventuell auch da grundlegend etwas verändern? Ich komme auf diese drei Beispiele zurück. Das erste, Ausgrenzung, Mobbing bei meinem Sohn. Jetzt komme ich mit meinen Kindern schon durcheinander. Ja, das war in der Klasse meines Sohns, das stimmt. Genau. Die Frage einfach, inwiefern ist das System hier auch ausgrenzend? Inwiefern ist es etwas, dass die Schülerin auf einmal gefehlt hat, nicht mehr da war? Hat es etwas mit Konkurrenz zu tun? Wie kann Schule oder ein Miteinander gedacht werden, wo so etwas nicht vorkommt? Das zweite Beispiel, Klima. Sind wir in dem System, haben wir da nicht viele falsche Verheißungen von Fortschritt, von Wohlstand, auf Kosten von was? Verheißung, es wird alles gut. Verheißungen, die vieles wegblendet, was in den Meeren, in der Luft zu finden ist? Sind wir nicht genau da bei diesen Illusionen, in denen wir eingehüllt werden? Und das dritte Beispiel, Flucht, hier auch systemisch zu sehen, was sind eigentlich die Ursachen davon? Warum ist die Welt ist doch eigentlich so auch geschaffen worden, dass sie in den meisten Teilen auch die Menschen ernähren kann. Was ist es, was passiert, dass Menschen flüchten müssen? Was sind das für Zusammenhänge? Das sind die systemischen Anfragen, die die Befreiungspädagogik hier auch stellt und heranträgt an einen Bildungs- und Lernprozess, den wir haben. Und zwar in einer Art und Weise, dass es nicht nur um Anpassung an Veränderung, sondern diese Veränderung als solches mitzugestalten. Ich komme zum zweiten Schritt, zum zweiten Element, was mich auch in der Befreiungspädagogik sehr stark auch, was meines Erachtens die Befreiungspädagogik sehr stark prägt. Das heißt, es hat mit der Wahrnehmung zu tun. Ich komme von dem Systemischen zu etwas, was vom Elementaren, was ist das ganz grundlegend Wichtige im Leben, von dem wir ausgehen können. Da geht es um Menschen und Weltbilder und es hat letztlich damit zu tun, wie wir uns als Mitmenschen, als Menschen gegenseitig anerkennen. Und da hat der Paulo Freire wieder hier eine schon sehr poetische Zitat in einer sehr poetischen Sprache des Sich-Annehmens und den anderen annehmen. Und das ist eine zentrale Figur. Das ist eine zentrale Figur der Befreiungspädagogik. Inwiefern ich mich und die anderen annehme als Träumer, als Menschen, die Träume haben, die zur Liebe fähig sind, die sich als Subjekt annehmen, die wir uns gegenseitig in unserem Anderssein auch annehmen, dass wir historische Menschen sind, die wir letztlich diese Welt gestalten. Historische Menschen, historische Wesen heißt, Menschen gestalten die Geschichte. Und nicht einfach die Geschichte so zu akzeptieren, sondern zu sagen, diese Geschichte kann auch durch Menschen wieder verändert werden. Das ist sehr emotional geprägt und gleichzeitig von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dieses grundlegend Leidenschaftliche, was das Menschliche im Menschen eigentlich immer wieder versucht herauszukitzeln und anzusprechen. Und da, das ist notwendig, auch das in der Bildungskommunikation, im gemeinsamen Lernen, wie es die Befreiungspädagogik immer wieder auch vorschlägt, in diesem gemeinsamen Lernen als solches auf dieser Ebene auch miteinander zu denken. Und das hat eben im globalen Lernen heute eine ganz wichtige Dimension, weil die Herausforderungen einfach auch emotional besetzt sind. Das erleben wir nicht nur in diesem Land, in Deutschland, wir erleben es mit den Gelbwesten in Frankreich, wir erleben es in den USA, wie die Polarisierungen geschehen, wie Menschen aufgeheizt reagieren. Und das auch mit zum Thema zu machen, ohne dass die Polarisierung oder diese Leidenschaften den anderen verurteilt, sondern auch den anderen auch noch mit annimmt. Das gesellschaftliche Zusammenleben basiert letztlich auf so grundlegenden Dingen, wie definiere ich eigentlich Menschsein? Was heißt für mich Welt, Zusammensein, Zusammenleben, Menschlichkeit als solches? Was ist es? Auch über diese grundlegenden Dinge zu reden und letztlich auch zu sagen, was ist darin, wie baue ich darauf aufbauend auch meine eigene Person, die Selbstreflexion auf? Es geht in diesem Schritt, in diesem elementaren Schritt, geht es darum zu sagen, was ist mein elementares Verstehen? Was sind meine Grundhaltungen? Was ist für mich grundlegend bedeutsam? Und was ist für andere Menschen grundlegend bedeutsam? Und da merken wir auch, wir sind hier in der Befreiungspädagogik ganz nah auch bei der Befreiungstheologie. Das ist teilweise sehr auch spirituell, nicht nur poetisch, sondern auch spirituell aufgeladen. Und es hat ganz viel damit zu tun, was ist es so, dieses Innere auch mit einzubringen, ohne dabei andere mit Schuldzuweisung oder Polarisierung zu sagen, sondern wir versuchen daraus zu gehen. Wir versuchen daraus zu gestalten. Wir versuchen in dieser Verbindung etwas miteinander aufzubauen. Befreiung in diesem Sinne, in diesem Schritt, ist eigentlich, wie kann ich mich mit Grundlegendem auseinandersetzen? Mit der Realität, wie sie ist, wie sie sein sollte. Und in der Hinsicht ist es letztlich dann auch eine Befreiung aus diesen systemischen Sachzwängen. Im ersten Teil haben wir sehr stark darauf Bezug genommen. Die Auseinandersetzung mit eigenen zugewiesenen Rollen. Was muss ich tun und was möchte ich eigentlich tun? Befreiung aus ungewollten Zuweisungen. Mit welcher Rolle möchte ich eigentlich brechen, beziehungsweise wie möchte ich die Rolle, die mir zugewiesen wird, vielleicht auch anders gestalten? Hat also auch ganz stark etwas mit diesem Persönlichen zu tun. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Menschen- und Weltbild, wie jemand sich selbst sieht, die Welt um ihn herum und diese auch und die Selbstwelt provoziert. Paulo Freire spricht da von internalisierten Vorurteilen. Er hat das mal auf die Armen, in Anführungsstrichen, die für ihn das eigentliche Skandalon sind, mit denen er praktisch seine Pädagogik entwickelt hat. Darauf hat er das bezogen und er hat gesagt, das schlimmste Vorurteil, was arme Menschen haben, ist das Vorurteil gegen sich selbst. Dass sie sich selbst irgendwann so abstempeln und sagen, ich bin halt arm. Und deshalb, er hat das auch auf Menschen, die im Müll leben. Ich bin halt Teil vom Müll. Ich bin Müll. Und wenn das soweit ist, dass Menschen diese zugewiesene gesellschaftliche Position, Ausweisung, Ausgrenzung als solches so internalisiert haben, dass es zu ihrer Identität gehört, dieses Vorurteil, das internalisierte Vorurteil zu brechen, ist das Schwierigste, was man machen kann. Aber es ist die Basis davon. Und das ist, muss auch die Basis für befreiungspädagogische Prozesse sein. Und letztlich ist es dann auch die Auseinandersetzung und Befreiung aus der Liturgie, das zu sagen, egal was ist, wir haben immer Möglichkeit zu handeln. Wir haben immer auch die Möglichkeit, etwas miteinander zu verändern, ausgehend auch von mir selbst. Auf die Beispiele nochmal wieder bezogen, Mobbing, Ausgrenzung, ist es das Konkurrenzdenken auch etwas Internalisiertes, Leistung zu schaffen, mich mit anderen zu vergleichen und aus diesem Grund, dass ich mich besser fühle, wenn ich andere schlecht mache, ist das etwas Internalisiertes oder ist das etwas, was zu Menschen gehört, was manche sagen, das ist normal? Ich glaube nicht, dass es normal ist. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, inwiefern Systeme sich in uns hineingraben und unsere Identität auch mitmachen und letztlich dann wir uns gut fühlen, wenn wir Teil eines Shitstorms sein können. Das Klima ist ganz klar hier, ist zum Beispiel auch in dieser Grundbetrachtung. Ist da Welt zum Beispiel ein Gegenstand, den ich nutzen kann? Oder sind wir Teil dieses Lebenssystems? In indigenen Religionen, in den Anden, in Lateinamerika, wird die Erde als Mutter bezeichnet. Und mir ist oft gesagt worden, wie können wir die Erde schädigen? Das würden wir mit unserer Mutter auch nicht machen. Und wenn die Erde vom Gefühl, von unserer Grundeinstellung die Mutter ist, dann können wir sie nicht einfach verkaufen oder als ein Nutzobjekt, als ein Gegenstand, als solches nehmen. Und das dritte Beispiel, Flucht, ist auch hier die Frage des Menschenbildes, was ist eigentlich Würde? Und wie kommt es dazu, dass Menschen so dazu kommen, sich gegenseitig zu massakrieren? Beziehungsweise Opfer werden von solchen Schicksalen, von solchen Traumata. Ich komme zum dritten. Ich gucke mal eben gerade hier auf die Uhr. Geht noch, ne? Halten Sie noch ein bisschen durch? 5 bis 10 Minuten? Okay, gut. Das dritte hat jetzt was mit einem Prozess zu tun. Also wir haben als erstes so die Systemfrage gehabt, was uns einbindet, wo Befreiung dieses kritische Element ist, aus Systemzwängen rauszugehen. Das zweite war die Orientierung an grundlegendem, elementarem Menschenweltbilder, die eigentlich die zu hinterfragen beziehungsweise mit in den Bildungsprozess hineinzunehmen. Und hier ist es jetzt eigentlich, dass wir die prozesskritische Suche, wie gehen wir mit unserer Co-Konstruktion, mit unserer Mitverantwortung in globaler Perspektive um. Ein ganz wichtiger Aspekt auch insgesamt vom globalen Lernen. Ich habe hier wieder ein Zitat von Paulo Freire, das ist im Original ein bisschen kleiner gewesen, sonst ist es, Sie müssen da so bis runter gucken, naja gut. Auch ein wunderschönes Zitat von Paulo Freire, wo er sagt, was ist eigentlich, wenn ich lehre und ich höre mir nur selbst zu? Was ist eigentlich, wie kann ich mit anderen Menschen zusammenleben, wenn ich immer nur in meiner eigenen Blase bleibe? Wenn ich nicht rausgehe? Und er sagt das in einem, das ist so ein bisschen so ein Kompendium, für die Lehrerausbildung, die er geschrieben hat. Pädagogik der Autonomie ist ein Kompendium zur Lehrerausbildung. Und er sagt, seid bescheiden. Eine grundlegende Kompetenz für Lehrerinnen und Lehrer. Wir können es auf Sozialarbeiterinnen, wir können es auf andere Professionen übertragen. Seid bescheiden. Was heißt das? Er benutzt sogar, übersetzt das Wort Demut. Aber das ist bei uns, hat so eine andere Konnotation. Da müssen wir so ein bisschen, das müssen wir viel erklären. Bescheiden ist wahrscheinlich da besser auch zu sagen. Was heißt denn das? Dass ich gesagt will, ich bin nichts ohne Sie. Ich bin eigentlich erstmal, wir sind aufeinander angewiesen. Und das nicht als ein Abhängigkeitsgefühl. Oh Mensch. Der andere kann mir rein, der kann mir einen reinboxen oder so. Sondern wir sind aufeinander angewiesen zu sagen, wow, wir können zusammen etwas unheimlich Tolles konstruieren, bauen, gestalten als solches. Und das ist ein Lernprozess. Es ist ungeheuer viel Liebe, es ist ungeheuer viel Zuwendung in dem, was auch Glauben an den Menschen. Trotz all dieser schlechten Erfahrungen, die der Paulo Freire gemacht hat, es ist ungeheuer viel dieses Annehmen, was wir eben gehabt haben. Es ist ungeheuer viel darin zu sagen, Zuwendung zum anderen, das bereichert mich enorm. Und das steckt auch so ein bisschen in dem hier. Und er versucht, Lehrerinnen und Lehrer in diesem Kompendium darin auch zu bestärken, zu sagen, hey, Schüler sind nicht nur doofe, dumme Leute, die erstmal darin ausgebildet werden müssen und kapieren müssen, wie wichtig Pythagoras ist und was weiß ich. Sondern hör mal zu, mach mit denen zusammen. Das ist ein ganz anderer Bildungsansatz, der da steht. Und es ist befreiend, Beziehung als solches auch wahrzunehmen. Insofern geht letztlich auch diese Befreiungspädagogik und damit auch als Impuls für das globale Lernen nicht von einem bestimmten Lernkatalog aus, wo letztlich das Gebiss des Pferdes mit dem Gebiss des Schweines verglichen werden muss und genau geguckt werden, wie viel hat denn jetzt, wer hat wie viel Eckzähne. Das musste ich neulich mit meiner kleinen Tochter machen. Darum, die hat eine Bioarbeit geschrieben und diese ganzen Gebisse, ja, war sehr spannend. Es geht um andere Sachen, die grundlegend wichtig sind und die wir zusammen im Zuhören, im sich gegenseitigen Annehmen als solches gestalten müssen. In unseren Träumen, Visionen, in dem, was uns grundlegend angeht und grundlegend eben halt auch motiviert als solches. Und dann geht es ums Verstehen in überkomplexen Zusammenhängen. Es geht darum nicht, dass wir etwas einfach wissen und damit faktisch in der Hand haben. Ich weiß es, Punkt. Sondern was heißt es verstehen? Das heißt, dass ich immer wieder mich zurücklehne, die Augen zumache und zu sagen, was könnte das weiter sein? Es ist ein kontinuierlicher Prozess, auch mit Perspektiven, die teilweise ambivalent sind, die nicht eindeutig sind. Und das ist ja genau die große Herausforderung auch des globalen Lernens. Hier in der Befreiungspädagogik wird das zu einem Prinzip gemacht. Da wird das zu einem Prinzip gemacht, dass wir genau diese Ambivalenzen und Widersprüche, dass wir uns auch darin als begrenzte Wesen, die aufeinander angewiesen sind, dass wir uns da eben auch weiterentwickeln. Und es geht letztlich, wenn wir immer wieder auch von diesen Träumen und so weiter sprechen, dann geht es um Visionen. Und zwar positiv in der Hinsicht, dass es etwas ist, wir haben alle, und da treffen wir uns, wir haben alle irgendwie eine Intuition, was ist es denn eigentlich, gerecht miteinander zu leben? Es ist ganz schwierig, das zu definieren in einem Satz. Es ist kein Wissensbestand. Es ist vielmehr das, was uns im Inneren auch immer wieder motiviert und was uns im Inneren immer wieder sagt, hier passiert gerade was, was anders sein sollte. Visionen haben so ein Sehnsuchtselement, haben ein Element zu sagen, es kann anders sein. Eine andere Welt ist möglich, war ja vom Weltsozialforum immer wieder diese Headline, zu sagen, ja, ja, wir können immer weiter auch versuchen und auf diese Reise gehen, zu sagen, die Welt kann gerechter werden. Ganz wichtig ist hier dieses untere, da ist die letzte Zeile gar nicht mehr rausgekommen, das hat natürlich auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwie verstehen, aber sicher bin ich mir dessen nicht. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt heute noch mal in eine Kneipe gehen und mit Ihnen noch mal weiterreden und mal gucken, was ist es denn eigentlich, was ich hier gesagt habe, was eigentlich ankommt? Was ist es eigentlich? Der Norbert Wiener, ich habe neulich so ein Zitat gehört. Der hat mal gesagt. Ich kann nicht wissen, was ich gesagt habe, solange ich die Antwort nicht kenne. Das heißt ganz einfach, ich sage was, aber ich weiß nicht genau, was eigentlich ankommt. Und da ist es so, dass wir auch die Kommunikation eben nicht als etwas Festes sagen. Beamer, Laptop und so weiter. Es geht um ganz andere Dinge, die ganz tief irgendwo Bedeutsamkeiten als solches kriegen. Darum müssen wir ringen. Die Sprache ist nicht einfach. Diese Sprache muss erst konstruiert werden. Darum geht es ganz oft auch hier nochmal, das mache ich jetzt aufgrund der Zeit so ein bisschen kürzer. Wie geht es eigentlich verstehen? Wie können wir eigentlich einander näher kommen? Und letztlich ist es immer wieder auch diese Sache, dass wir uns in unseren Perspektiven und in unseren Sehnsüchten und in diesem Grundlegenden als solches auch immer wieder treffen und letztlich auch bereichern können. Die Sprache als solches hat eine Oberflächenstruktur, verbirgt dahinter aber auch etwas, was tiefergehend ist. Paulo Freire hat in der Hinsicht das Metaphorische, das Poetische, das Tiefergehende versucht, so in Worte zu fassen. Letztlich hat es auch ganz viel mit Intuition zu tun. Das ist ja nun überhaupt nicht wissenschaftlich. Die Intuition ist ja nun wirklich Blödsinn in der Wissenschaft, weil wir sie nicht messen können, weil sie nicht empiriebasiert dargelegt werden können. Und trotzdem ist sie da. Ja, was machen wir denn da? Lass uns die nicht ignorieren, sagt Paulo Freire. Lass sie uns nicht ignorieren. Wir können sie nicht empirisch messen. Die ist 3 Meter hoch, die Intuition. Ja, und wiegt ungefähr 2 Kilo. Nee, wissen wir nicht. Und trotzdem ist das ganz, ganz wichtig. Sie ist da, sie kann uns täuschen, sie kann uns illudieren, sie kann uns in falsche Richtungen führen. Aber sie kann uns auch ein Verstehen ermöglichen, eröffnen und vor allem auch Kommunikation zueinander. Gut, also letztlich ist da die große Herausforderung, dieses tiefen Verstehen und das gleichzeitig auch das Weite zu sagen. Kennen Sie, auf YouTube gibt es gibt es drei Filme von dem Yves Arthus Bertrand. Human heißt es. Sie müssen da eingeben bei YouTube, Human Extended Version, sonst kriegen Sie vom Rag and Bone Man dieses Human. Das ist auch schön, aber das ist nicht das, was ich meine. Der ist berühmt geworden mit diesen Bildern von der Erde von oben. Da hat er wahnsinnig tolle Formationen geschaffen. So ein bisschen das, was er gesagt hat, diese lebenssystemische Weite, hat er sehr, sehr stark toll in Bilder gefasst, wo man sagt, also ich bin geflasht, wenn ich sowas sehe. Bei Human hat er das verbunden mit Interviews. Er hat Leute in, ich sag's jetzt einfach mal, 30 verschiedenen Ländern, Kulturen und Kontinenten geht nicht, es gibt nur 5, aber egal. Mit ganz vielen jedenfalls hat er diese Menschen einfach erzählen lassen. Und er hat sie vor einen schwarzen Hintergrund und nur ein Close, nur von dem Gesicht. Du guckst in die Augen dieser Menschen. Es ist egal, ob sie aus Uganda kommen, aus Peru, aus Indien, aus Russland. Du guckst diesen Menschen in die Augen und du erkennst so viel. Da steckt so viel drin und die Sprache als solches wird verständlich. Und manchmal nur die Augen, wie du die Mimik dieser Menschen, weil sie sehr intensiv als solches aufgenommen worden ist. Und dann diese Landschaftsbilder dazu. Gucken Sie sich das an. Das sind drei große Long Versions, immer jeweils 90 Minuten. Das müssen Sie nicht in einem durchgucken, sondern können Sie auch immer so. Aber es ist unwahrscheinlich anregend und es ist genau das, visuell dargestellt, was ich eigentlich hiermit meine, beziehungsweise was ich hier herauslese auch aus den Schriften der Befreiungspädagogik und was ich so bedeutsam finde auch für das globale Lernen. Ein tiefen Verstehen der Menschlichkeit, ein tiefen Verstehen, dass wir Menschen sind, dass wir von Mensch zu Mensch in der Intuition des Menschseins und wie es eigentlich sein sollte, dass wir uns da erkennen können, verstehen können. Und dann diese Weite, wie wir in ein großes, lebensweites System letztlich eingebaut sind. Ich komme nochmal hier abrundend bei diesem dritten, letzten Schritt auf die Befreiungspädagogik zu holen. Ganz wichtig ist es für die Befreiungspädagogik, dass wir hier auf das gucken, was ein Skandal, was das ist, was Veränderungsdringlichkeiten sind. Paulo Freire hat das gesagt, so eine Bildung muss aus der Perspektive der Ränder der Gesellschaft kommen. Ganz wichtig. Die Ränder der Gesellschaft, die uns letztlich immer das zeigen, nämlich wo es hapert, was verändert werden muss, wo sich Bewegung von Bewegung ausgehen muss. Wie gesagt, die Lebenswelt des Menschen, Lebensweltorientierung kennen Sie alle, kommt hier natürlich auch vor. Und zwar ist es so, dass wir diese Lebenswelt lesen lernen. Und das hat mit seiner Bildung, mit der Alphabetisierung bei Paulo Freire zu tun. Und zwar, das heißt eigentlich, die Lebenswelt ist nicht nur etwas Eindimensionales, ein Fall. Lebenswelt kann nicht nur ein Fall sein, sondern es ist in größere Zusammenhänge und Widersprüche, Konflikte und Wertigkeiten eingebunden. Und diese in irgendeiner Weise ganzheitlich auch sich dem anzunähern. Wie gesagt, Maßstab ist nicht nur die Realität, wie sie ist, sondern eben auch diese Vision, zu sagen, was kann es eigentlich auch sein? In welche Richtung geht die Bewegung? Was wollen die Menschen eigentlich bewegen und wohin wollen sie bewegen? Daraus sind kleine Lerngruppen, wo wir letztlich dann auch eine dialogische Kommunikation einüben können. Wir brauchen Zeit und Räume für Bildung und zwar nicht nur, um Wissen zu vermitteln, sondern um miteinander zu kommunizieren. Nur noch mal ganz kurz zu den drei Beispielen. Mobbing, Ausgrenzung ist hier auch die Möglichkeit eines Prozesses der Perspektivübernahme. Was macht diese Schülerin, die da weg ist, was macht ihr eigentlich durch? Was ist mit ihr? Was steckt dahinter? Warum kommt es eigentlich zu solchen Mechanismen, auch in die grobe Reflexion zu gehen? Bei dem Klima, wir haben mal bei uns an der Hochschule einen Vortrag gehabt von dem Harald Welzer, der so überschrieben wird, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und das ist für mich auch eine große Fragestellung dieses Prozesses. Wir wissen, wie es um die Welt bestellt ist. Es ist nicht eine Wissensfrage. Wir wissen, wie es durch die Medien, wie es in den Ozeanen und so aussieht. Warum tun wir nicht, was wir wissen? Diese Frage, und da merken wir, befreiende Pädagogik hat nicht unbedingt mit Antworten groß zu tun. Sie hat einfach auch mit Fragen, grundlegenden Fragen zu tun, die uns auf den Weg bringen, die uns gestalten, die uns in Kommunikation setzen. Und beim Dritten ist es letztlich klar auch zu sagen, wie kann es zu einer Welt kommen, wo Menschen einfach leben können? Und zwar alle. Zusammenfassend, ich bin jetzt klar eigentlich in der Zielgeraden. Ganz kurz zusammenfassend, das habe ich mal zusammengestellt, eben zu sagen, was sind letztlich die 6 grundlegenden Dinge, wie eine befreiende Pädagogik auf das globale Lernen bzw. auf die Bildungslandschaft wirken kann. Eben halt, das ist praktisch jetzt nochmal eine Zusammenfassung dessen, was ich gemacht habe. Es hat immer ein normatives Grundanliegen. Das heißt also, wir sagen hier immer oft, Bildung muss neutral sein, jeder muss die Position an sich haben. Das sieht die Befreiungspädagogik anders und es ist gut, darüber zu streiten. Die ist normativ. Und zwar, sie ist normativ klar, dass sie sagt, neutrale Bildung gibt es nicht. Weil eine Bildung, die nur an die Zustände anpasst, ist auch normativ. Die sich aus allem raushält, zu sagen, ist eine Nichtveränderung und auch das ist normativ, dass es so bleibt, wie es ist. Also, da ist es wichtig, in dieser befreiungspädagogischen Linie zu sagen, wir legen unsere Perspektive offen. Was es für eine Perspektive ist, und zwar die Ermöglichung eines gerechten und nachhaltig verantworteten Zusammenlebens. Darum soll es gehen. Und das ist es letztlich, worauf auch eine berechtigte, nach der Befreiungspädagogik berechtigte Normativität eben halt ausgeht. Diese Perspektive und Grundanliegen hat was mit ethischen und entwicklungspolitischen Prinzipien, Leitlinien zu tun. Und das letzte ist gar nicht mehr rausgekommen. Wir müssen diese Maßstäbe offenlegen, an denen wir unsere Erkenntnis- und Verstehensprozesse als solches orientieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, jetzt müssen wir das ist jetzt strategisch nicht ganz so geglückt. Bildung findet in Beziehung statt, ist aber auch klar, hier wieder etwas von Paulo Freire. Verstehen, sich erkennen, in Beziehung setzen, letztlich ist eine Grunddynamik von Bildung. Es geht in dieser Art von Bildung nicht um das individuelle Aneignen, Anlernen, sondern es kommt immer sehr, sehr stark aus der Beziehungsebene, aus der Beziehungsgestaltung heraus. Es sind insofern, dass dadurch eben halt viel perspektivisches Denken als Umgang mit Komplexität herausgebildet wird. Und zum Schluss hat das natürlich auch immer zu sagen, inwiefern stehen wir oder sind diese Beziehungen auch Machtbeziehungen? Das ist ja auch Lehrer, Lernende, Professor, Studierende, auch eine Frage, die durchaus auch mal zur Sprache kommen sollte. Wie gehen wir miteinander um? Welche Rollen sind berechtigt? Inwiefern könnte das aber auch vielleicht anders sein? Oder inwiefern werden solche Rollenzuweisungen oder Beziehungen auch teilweise unangemessen ausgenutzt? Ganz wichtig die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit. Und das heißt gleichzeitig, dass Sprache und Kommunikation sehr begrenzt ist. Es heißt, dass es wir ein immer fortwährendes Ringen um Kommunikation. Verstehen Sie mich wirklich, was ich sage, dass diese Sache, dieses Setting ist dabei nicht glücklich, aber ich hoffe, dass Sie das weitertragen und weiter vielleicht in anderen Kommunikationsformen dann eben halt auch weiterführen können. Ganz wichtig, diese Tiefenstruktur, ganzheitliche Kommunikationsformen, wo auch Intuition, Visionen, diese Sehnsüchte einen Raum haben als solches. Viertens, globale Bildung ist Bildung zur Gerechtigkeit, beginnt an den Rändern der Gesellschaft. Das heißt also, eigentlich Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, was ja immer eine große Verheißung hier eben auch des Bildungssystems ist, die aber letztlich für viele unerfüllt bleibt. Da muss besonders drauf geschaut werden. Und das ist natürlich auch für die soziale Arbeit ein ganz zentrales Anliegen. Warum sind Menschen oder Familien mit Migration, warum haben die so schlechte Bildungschancen? Und genau da anzusetzen und zu sagen, nicht die Besten müssen gefördert werden, sondern zu sagen, inwiefern können wir es schaffen, dass keiner abgehängt wird dabei. Das ist letztlich eben auch diese Anwaltschaft und diese Neugestaltung von Welt ist der Ansatz. So, vorletzte, Geschichte in Bewegung setzen. Weltgestaltung ist eine geschichtliche Bewegung. Wir brauchen realistische Visionen, Utopien als Perspektivhorizont. Globale Bildung muss bewegend sein. Das finde ich irgendwie ganz schön. Es sollte bewegend sein, in der Hinsicht, dass es uns auch emotional bewegt und dass wir dadurch auch motiviert werden. Und zum Schluss, ja, hier hat es gar nicht mehr so richtig geklappt mit der Formatierung. Wir arbeiten mit Menschen. Wir sind Lebewesen, wir sind begrenzt. Wir haben ganz vielfältige, auch widersprüchliche Emotionen. Damit offen umgehen und als begrenzte Lebewesen, als lernende Lebewesen, als Teil eines großen Ökosystems als solches, sich sozusagen zu erkennen, das ist eigentlich eine ganz wichtige Grundlegung des Ganzen. Eine andere Welt ist möglich. Ich schließe mit diesem Bild, was in dieser Slumarbeit die Kinder mal als Collage gemacht haben. Das fand ich einfach irre. Und da haben sie ihre eigene Lebenswelt dargestellt und dann letztlich überführt in eine Ebene, wo auf einmal eine graue Lebenswelt der Baracken in den Slums von Brasilien, von São Paulo in diesem Sinne, letztlich, dass da die Drachen steigen, die sind ganz bunt. Und das hat die unheimlich motiviert und das war letztlich das Plakat, was dann immer bei uns in diesem Zentrum hing. Das ist für mich auch immer noch weiter eine Hoffnungsgeschichte, eine Hoffnungserzählung, die hinter diesem Plakat steht und was wir im Augenblick in Brasilien ganz dolle brauchen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich danke dir auch für diesen sehr leidenschaftlichen, auch fast emotionalen, aber doch auch reichen und sehr, sehr, ja, sehr nachdenklich machenden Vortrag. Dein Hinweis auf Intuition, der könnte ich nur noch ergänzen. Wir brauchen auch die Neugier. Intuition und Neugier ergänzen sich. Und noch eins, ich glaube, das Wort Demut sollten wir wieder einführen. Da liegt eine ganze Menge auch an für die Pädagogik drin. Aber gut, das muss ich jetzt hier nicht ausgiebig diskutieren. Wir haben noch ein paar Sekunden oder ein paar Minuten für Nachfragen. Bitte. Ach, ja, ja. Ich grüße Sie. Können Sie laut reden?
Ja, ich glaube schon, das kriege ich hin. Ich habe mal eine Frage, und zwar, Sie haben ein paar sehr interessante Fragen aufgeworfen. Das eine, was mich berührt hat, war diese Frage, denn Sie tun nicht, was wir, denn Sie tun nicht, was Sie wissen. Weil das ist auch was, was mir bei uns oft auffällt, also in unserer Politiklandschaft, also gerade bei sozialen Fragen. Haben Sie da eine Antwort drauf?
Ja, ein großes Problem dieser Pädagogik ist, dass es eben, wie gesagt, auf viel mehr so auf provozierende oder, sagen wir mal, eine gut gestellte Frage kann viel mehr Bewegung auslösen als eine klare Antwort. Dann kannst du sagen, ja, okay, ja oder nicht. Also ich denke mir erstmal vom Grundsystem her auch zu sagen, wenn wir gut gestellte Fragen haben, bringt das die Leute sehr viel mehr in Bewegung. Und genau das, glaube ich, ist diese Provokation von dem Harald Welzer, ist ihm da gelungen. Warum ist es eigentlich so? Ich kann mich selber fragen. Ja? Ich kann mich selber fragen, warum bin ich in so vielen Dingen inkonsequent? Ja? Warum bin ich bequem? Warum siegt der innere Schweinehund? Oder so. Das ist zum Beispiel mit der eigenen Lebensführung oder so. Ja? Aber auch als Gesellschaft, inwiefern, warum richten wir uns ein in bestimmten Dingen? Diese Fragen sind einfach dringlich und drängend. Die Antwort darauf kann ganz vielfältig sein. Und ich glaube, ich denke mir zum Beispiel, eine gute Antwort hat zum Beispiel diese Greta Thunberg gegeben, dass sie durch ihre Provokation einfach erstmal eine Bewegung ausgelöst hat, wo ganz viele Leute sagen, was ist eigentlich Schule, wenn ich jetzt mal Schule schwänze? Oder streike, sie haben es streiken genannt. Ja? Also das System zu durchbrechen und zu sagen, ich sage mir, was will ich eigentlich lernen? Was ist das Wichtige in diesem Moment? Und dass wir hier Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit erzeugen für etwas, was zum Beispiel Kohleausstieg oder überhaupt insgesamt ein anderer Lebenswandel, der keine Antwort, eine einfache Antwort haben kann, gibt es nicht. Aber ganz wichtig, die Antwort, die ich kenne, ist, wir müssen in dieser Hinsicht in Bewegung bleiben. Es muss eine Bewegung einfach kommen mit Öffentlichkeitsarbeit und mit allem drum und dran. Und wenn ein paar Schüler dazwischen sind, die sagen, ach, der Matheunterricht war sowieso bescheuert, toll, dass ich jetzt streiken kann, hat aber nichts mit der Klimasache zu tun, okay, aber das ist kein Gegenargument. Ganz viele haben auch darüber sich einfach mal nachdenklich darüber in Bewegung gesetzt. Also ich habe keine Antwort, nein.
Ich denke einfach, wir müssen wieder lernen zu provozieren. Wir müssen nicht einfach nur immer nur alles hinnehmen. Wenn ein Verkehrsminister sagt, dass ein Tempolimit gegen jeden Menschenverstand sei, muss man seinen eigenen Menschenverstand in Frage stellen dürfen. Das ist Provokation. Und den stelle ich in Frage. Aber ich muss es nicht vertiefen. Ja, weitere Fragen. Wenn die Befreiungspädagogik so klar ist, dann hast du heute Abend eine ganze Menge erreicht. Nein, ich denke, man sollte sich tatsächlich auch in unserer Welt wieder sehr viel stärker mit solchen Dingen beschäftigen. Paulo Freire ist ja nicht der Einzige, in denen tatsächlich keine Antworten, aber Fragen gestellt werden. Und diese Fragen sind wichtig. Ja, nicht das tote Wissen rein füttern, sondern tatsächlich vielleicht so etwas wie die Lebenswelt hinterfragen, mit Menschen in Kontakt kommen. Sie haben gefragt, können Sie laut reden?
Ja,
das geht gut.
Ich hätte vielleicht mal eher eine methodische Frage. Also ich komme nicht so aus dem pädagogischen Bereich. Ich komme ja so aus dem Stadtplanungsbereich. Kooperatives Arbeiten, da ist ja sehr stark oder wird stärker letztendlich dieser ganze Ansatz des Design Thinkings. Ist das eine Methodik, die auch von Ihrer Perspektive, von Ihrer Pädagogik irgendwo in Betracht gezogen wird, gesehen wird als Methodik letztendlich des gemeinsamen Lernens?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, dass ich mir jetzt nicht zutraue zu sagen oder auch mein Nichtwissen in diesem Sinne offen zugebe, mich oute sozusagen, dass ich jetzt aber angestoßen bin, weil ich Ihnen zugehört habe, dass ich mir mal schaue, was heißt das, was steckt dahinter, und das nehme ich sehr, sehr gerne als Impuls auf. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht genügend. Also der Begriff ist mir schon mal untergelaufen, aber ich kann hier nicht differenziert darüber antworten. Weiß ich nicht. Aber danke für den Hinweis.
Ja, es wäre jetzt noch eine Frage möglich. Ich will ja kein Marktschreier werden. Da müsste ich nach Hamburg gehen und die Bratheringe verkaufen. Gibt es immer Weltmeisterschaften sogar. Ja, aber laut, ich will jetzt nicht da hochgehen, sondern ich da oben bin, ist es morgen früh.
Also meine Frage wäre zum einen, wie stark der Einfluss der Befreiungspädagogik auf die dynamische Gesellschaft ist, das Bildungssystem. Und für den Fall, dass der Einfluss da jetzt groß ist, hätte ich die zweite Frage, warum die Befreiungspädagogik dann so ein Wahlergebnis nicht verhindert hat, wie das jetzt gerade ist.
Ja, die Frage haben wir uns in den letzten Monaten selber sehr, sehr dringlich gestellt. Also die Sache ist letztlich auch die, es ist ja nicht nur die Befreiungspädagogik, es ist die Befreiungstheologie, die Kirche sein ganz anders eben auch gestaltet hat und gleichzeitig, was auch ein Nebenprodukt ist, und nicht ein Nebenprodukt, aber was die brasilianische Gesellschaft im Augenblick sehr, sehr stark prägt, sind evangelikale Kirchen, die pfingstlerische Kirchen, die genau diesen Bolsonaro, den neuen Präsidenten, als den neuen Heilsbringer als solches eben halt auch charakterisieren. Ich denke mir, dass sicherlich ganz viel in die Gesellschaft eingegangen ist und ich denke auch, dass ich nehme wahr, dass da ganz viel auch insofern hochkocht im Augenblick. Also es ist keine leichte Situation, die im Augenblick in Brasilien ist. Wir müssen allerdings auch andere Faktoren, dass zum Beispiel die Frage der Sicherheit, ja, eine ganz zentrale Frage ist. Es ist eine grassierende Gewalt, soziale, aber auch Gewalt, die sich in den Straßen, wo kaum sich Menschen irgendwie sicher fühlen. Und dann kennen wir ja auch aus unserer Geschichte das Phänomen, dass sie einen möglichst starken, der durchgreift. Und alles andere war ihnen dann auch egal. Diese frauenfeindlichen oder auch diskriminierenden Äußerungen, die er geschaffen hat und so weiter, da gehen die dann viele drüber weg. Weil sie sagen, wir brauchen wir brauchen einfach eine Situation, wo wir uns mal wieder sicher fühlen. Und da ist es auch durchaus eine Frage, dass die Linkspartei, die vorher an der Macht war, die Arbeiterpartei, die hat letztlich auch durchaus politische Fehler gemacht, dass sie auch in gewisser Weise eine Glaubwürdigkeit verloren hat. Also ich würde das auch so auf politisch-strategischen und auf ein Dringlichkeitsgefühl des Sicherheitsbedürfnisses letztlich versuchen zu erklären. Aber das ist nur ein kleiner Versuch, das zu sagen. Sicherlich aber die Befreiungspädagogik, Befreiungstheologie hat weite Kreise zu einem sehr aufbrechenden, emanzipatorischen Denken in Brasilien insgesamt doch beeinflusst. Und das ist nicht rückgängig zu machen.
Ja, das könnte fast schon ein Schlusswort sein. Befreiungspädagogik findet sich auch, und das nur noch am Rande, auch in Afrika. Nur in der Republik, in der wir leben, ist sie momentan ein bisschen untergegangen, was ich bedauere. Aber das könnte ja heute der Punkt sein, wo sie sich wieder sehr viel stärker positioniert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Allerdings wird dann jemand anders moderieren, weil ich nächste Woche nicht da sein werde. Aber das ist nicht das Problem. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Kommen Sie gut nach Hause und gut durch die Nacht. Danke.